Recht und Ordnung. Mal beide Hände aufs Hirn. Würdest du sagen, du hast in deinem Leben bisher immer die richtigen Entscheidungen getroffen? Vielleicht erinnerst du dich spontan an eine besonders große Entscheidung, die du bereust, mit deren Folgen du möglicherweise immer noch gedanklich, emotional, finanziell, organisatorisch oder auf irgendeine andere Art beschäftigt bist. Weißt du noch, warum du dich so entschieden hast, wie du es getan hast? Welche Faktoren dich dabei beeinflusst haben, dabei gelenkt haben, zwischen zwei oder mehreren Optionen zu entscheiden? Mal wieder steckt, wie so oft in der deutschen Sprache, die zentrale Bedeutung des Wortes in seinen Einzelteilen. Denn genau das tun wir ja, wenn wir eine Entscheidung treffen. Wir legen fest, für welche Option wir uns entscheiden, indem wir die verschiedenen Möglichkeiten nebeneinander legen und dann, mehr oder weniger, frei auswählen, welche es werden soll und welche anderen ausscheiden. Zum Thema Freiheit komme ich am Ende von Teil 2 noch ausführlicher. Ein grundlegender Faktor, der jede menschliche Entscheidung mitbestimmt, ist die Frage, was erlaubt und was verboten ist. Und sei es nur, weil Menschen ganz bewusst eine verbotene Option suchen und wählen, um einen besonderen Kick zu verspüren. Oder aber, weil sie zum Ausdruck bringen wollen, dass sie es nicht in Ordnung finden, dass etwas verboten ist. Ganz allgemein gesprochen drücken Gesetze, Regeln und Vorschriften immer aus, was eine Gruppe von Menschen zu einer bestimmten Zeit bzw. in einem bestimmten Zeitalter normal findet und was sie wichtig findet. Eine Gruppe kann dabei alles von einer Familie, einem Stamm, einem Verein, über ein Unternehmen, eine Partei oder eine Religion bis hin zu einer Nation oder einem Staatenbündnis sein. So zeugen die entsprechenden Regeln und Normen, heutzutage und hierzulande häufig in Form von Gesetzen formuliert, in gewisser Weise von der Entwicklungsgeschichte der Gruppe. Wenn ich mich ganz weit aus dem moralphilosophischen Fenster lehnen möchte, sind Gesetze Ausdruck des zivilisatorischen Fortschritts. Denn sie stehen für eine Entwicklung, die sich vom instinktgetriebenen, spontanen Verhalten abhebt. Sie stehen für das, was das menschliche Zusammenleben von den statischen Regeln eines animalischen Zusammenlebens unterscheidet, bei dem im Großen und Ganzen gilt, der oder in selteneren Fällen die Stärkere gewinnt, was häufig mit überlebt gleichzusetzen ist. Auch wenn ich unsere Spezies nach wie vor als eine den Tieren zugehörige Spezies betrachte, erlaubt dieser Gedankengang zumindest eine klare Abgrenzung zu anderen Tieren. Außerdem taucht auch hier wieder die in diesem Buchteil zentrale Zutat des dynamischen Denkens auf, denn wir können den Unterschied auch folgendermaßen fassen. Wir können uns neue Geschichten erzählen. Genau diese Fähigkeit ermöglicht es uns erst, Gesetze aufzustellen und anzupassen. Die Tatsache, dass wir hierzulande Instanzen haben, die für die Allgemeinheit die Spielregeln festlegen, zeugt von einer langen Geschichte und zahlreichen Aushandlungsprozessen darüber, wie diese Instanzen zu gestalten sind. Das hehre Ziel ist dabei, so habe ich es zumindest bisher verstanden, dass es möglichst vielen Menschen der Gruppe, die auf nationaler Ebene relativ klar bestimmt ist, möglichst gut geht. Und dass bei auftretenden Interessenskonflikten möglichst gerechte Entscheidungen getroffen werden. Denn wie wir ja bereits ganz zu Anfang in der Einleitung gelernt haben, sorgen unsere individuelle Beschaffenheit und Geschichte automatisch dafür, dass meine Welt inklusive meiner Vorstellungen vom guten Leben nicht deckungsgleich mit deiner Welt und deinen Hoffnungen, Wünschen und Ambitionen ist. Das war jetzt eine ganze Menge Theorie, die ich gern mit einem konkreten Beispiel unterfüttern möchte. werfen wir dafür den Blick in das Bürgerliche Gesetzbuch, BGB. In einem beliebigen Jahr zwischen 1958 und 1977 konnten wir da lesen: Sie, die Frau, ist berechtigt, erwerbstätig zu sein, soweit dies mit ihren Pflichten in Ehe und Familie vereinbar ist. Ob die Vereinbarkeit gegeben war, entschied der Ehemann. Es war also normal und entsprechend gesetzlich vorgeschrieben, dass eine verheiratete Frau in dieser Zeit nur mit Erlaubnis ihres Ehemannes erwerbstätig sein durfte. Dieser konnte darüber hinaus ohne die Zustimmung seiner Ehefrau ihren Job kündigen. Dann änderte sich die Normalität und damit die Gesetzgebung, sodass die entsprechende Passage seit 1977 lautet: Beide Ehegatten sind berechtigt, erwerbstätig zu sein. Ja und nein. Ich bitte dich, die beiden vorherigen Sätze nochmals zu hören. Fällt dir etwas auf? Ich habe, ganz bewusst, eine offene Formulierung gewählt, die nicht klärt, warum und wie es zu einer neuen Normalität kam. Dann änderte sich die Normalität und damit die Gesetzgebung. Worauf ich hinaus will: Gesetze, Regeln und Co. sind, genau wie die Umsetzung der Energiewende im vorherigen Kapitel, keine Naturgesetze und nichts, was vom Himmel fällt. Sie sind immer menschengemacht. Sie werden immer dann geändert, wenn genügend Menschen sich laut genug für die entsprechenden Anpassungen einsetzen, weil sie nicht mit dem Status quo einverstanden sind. Im besten Fall rührt ihre Motivation daher, dass sie das Gefühl haben, die aktuelle Gesetzeslage sorgt nicht mehr dafür, dass das Gemeinwohl bestmöglich gefördert wird. Vorhang auf für die sogenannten Klimaklagen. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, wie mich Mitmenschen verwirrt und irritiert anschauten, als ich vor einigen Jahren begann, über die Klimaklage der niederländischen Organisation Urgenda zu sprechen. Die niederländische Stiftung, deren erklärtes Ziel die Förderung einer schnellen Transformation zu einer nachhaltigen Gesellschaft mit einem Fokus auf der Transformation in Richtung einer Kreislaufwirtschaft unter Nutzung von ausschließlich erneuerbaren Energien ist, hatte sich nichts Geringeres vorgenommen, als den niederländischen Staat zu verklagen, um diesen daran zu erinnern, seine selbst gesteckten Emissionsziele einzuhalten. Ein Mensch, der bei dieser ersten Klimaklage, der ich begegnete, eine herausragende Rolle spielte, ist der niederländische Rechtsanwalt Roger Cox. Er war es, der mich als Klimaanwalt nicht nur mit dem Gedanken vertraut machte, dass die Rechtsprechung ein im wahrsten Sinne des Wortes entscheidender Hebel bei der Zukunftsgestaltung unserer Spezies auf diesem Planeten sein würde, sondern der mich auch als Persönlichkeit tief beeindruckte. Mittlerweile bin ich sogar davon überzeugt, dass mich seine emotionale Reife, und das kann ich natürlich erst seit der Konzeptionalisierung dieses Buches zu radikaler Emotionalität so klar benennen, auf eine bedeutungsvolle Art berührte und damit Teil meines ganz persönlichen Begreifens des menschengemachten Klimanotfalls ist. Ich habe damals mehrere Dokus zu seiner Arbeit an der ersten Klimaklage geschaut und erinnere mich vor allem an seine radikale Aufmerksamkeit für die Sache, die frei von jeder Hybris dafür sorgte, dass er nicht nur all seine Kompetenz und Ressourcen, sondern auch sein Dasein als emotionaler Blob der Sache verschrieben hatte. Denke ich an diese erste große, erfolgreiche Klimaklage zurück, habe ich auch schnell die Bilder aus dem Gerichtssaal in Den Haag im Kopf, auf denen sich Roger Cox mit seinen MitstreiterInnen lautlos weinend in den Armen lag. Seine Aussagen am Ort des Geschehens zeigen deutlich, dass er es nicht glauben konnte, dass sie tatsächlich gewonnen hatten. Der Klage wurde stattgegeben. Die niederländische Regierung wurde rechtlich gezwungen, ihre Emissionen bis 2020 um 25% zu verringern. Der Rest ist Geschichte. Im Mai 2021 folgte ein weiterer historischer Erfolg, den der ehemalige US-amerikanische Vizepräsident und Gründer des Climate Reality Project, Al Gore, als möglichen Wendepunkt Richtung Verantwortlichkeit der fossilen Brennstoffindustrie und für die Anerkennung ihrer zentralen Rolle bei der Verursachung der Klimakrise, die unsere Art zu leben bedroht, bezeichnet. In einem David gegen Goliath-Rechtsstreit war es Roger Cox und seinen MitstreiterInnen nun gelungen, Royal Dutch Shell, mittlerweile Shell PLC, und damit eines der weltweit größten Mineralöl- und Erdgasunternehmen dazu zu verpflichten, die eigenen Emissionen bis 2030 um 45% zu reduzieren. Dieser Sieg war auch historisch, weil er den ersten Fall markiert, in dem ein Unternehmen auf legalem Weg dazu gezwungen wurde, sich an das Pariser Klimaabkommen zu halten. Mittlerweile hat nicht nur Roger Cox als Träger des Dresdner Friedenspreises 2022 auch hierzulande eine gewisse Bekanntheit erlangt, sondern es häufen sich die nationalen und internationalen Schlagzeilen zum Thema Klimaklagen. So forderten im März 2023 die beiden Autoren einer Veröffentlichung im Harvard Environmental Law Review dazu auf, US-amerikanische Mineralölkonzerne auf Mord zu verklagen. Die Argumentation: Fossile Brennstoffunternehmen haben nicht nur einfach die Öffentlichkeit belogen, sie haben Mitglieder der Öffentlichkeit mit einer beschleunigten Häufigkeit getötet und Strafverfolger sollten diesem Verbrechen zu öffentlicher Aufmerksamkeit verhelfen. Die Unberührbarkeit der riesigen Konzerne sei nicht mehr gegeben oder gerate mindestens ins Wanken. So betonte einer der beiden Autoren, der US-amerikanische Juraprofessor Donald Brahman, die Bedeutung der Veröffentlichung. Wenige Monate später folgte im August, während sich die Nachrichten zum Klimakollaps weltweit häuften, ein weiteres juristisches erstes Mal, das ebenfalls für ein gesteigertes Medieninteresse hierzulande sorgte. Im US-Bundesstaat Montana bestätigte eine Richterin 16 jungen KlägerInnen im Alter von 5 bis 22 Jahren, dass der Bundesstaat ihr Recht auf eine gesunde Umwelt verletze. Montana ist einer der wenigen US-Staaten, in denen das entsprechende Recht auf eine saubere Umwelt in der Verfassung verankert ist. Die Bilder der erfolgreichen KlägerInnen gingen um die Welt und erinnern uns auf eindrückliche Weise an das, was wir eigentlich alle wissen. Wir sind auf dem besten Wege, unsere eigene Zukunft massiv zu gefährden und benötigen junge Menschen, um uns daran nicht nur zu erinnern, sondern gar zu zwingen, bessere Entscheidungen zu treffen. Zu begreifen, was richtig und was falsch ist, wenn wir unsere Lebensgrundlage erhalten wollen. Der US-amerikanische Klimajurist Michael Garrett von der renommierten Columbia University in New York ordnete das Urteil als Wendepunkt ein. Es ist eine der wichtigsten Entscheidungen zum Klimawandel, die jemals von einem Gericht gefällt wurden. Nur einen Monat später stellte eine weitere Klimaklage einen neuen Rekord auf. 6 junge Menschen zwischen 11 und 24 Jahren aus Portugal sorgten dafür, dass vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, EGMR, die bisher größte Klimaklage der Geschichte begonnen hat. Die jungen PortugiesInnen verklagen 32 europäische Staaten, inklusive Deutschland, für ihre bisherige und aktuelle Klimapolitik. Diese missachte die Menschenrechte, da der Ausstoß der Treibhausgase nicht schnell genug reduziert werde. Da ist sie wieder, die Netto-Null und die Frage nach dem Wie. Ohne die Liste an dieser Stelle weiter ausufern lassen zu wollen, beende ich den kleinen juristischen Exkurs in die Welt der Klimaklagen mit zwei Informationen. Die Anzahl an Klimaklagen hat sich in den vergangenen Jahren mehr als verdoppelt. Und so ist das Instrument selbst mindestens normaler geworden. Das bestätigen die aktuellen Zahlen des Global Climate Litigation Report. Bis Dezember 2022 gab es 2180 klimabezogene Fälle in 65 Gerichtsbezirken, einschließlich internationaler und regionaler Gerichte, Tribunale und quasi rechtlicher Körperschaften. Die zweite Information: Es gibt mittlerweile eine Datenbank namens Redline, deren Ziel es ist, KlimaklägerInnen mit den aktuellsten Forschungsergebnissen zu versorgen, um möglichst gut für Gerichtsverfahren im Rahmen von Klimaklagen ausgerüstet zu sein. All diese Entwicklungen sind weitere Argumente für meine These, dass wir besser mit unserer omnipräsenten Emotionalität umgehen müssen, indem wir sie radikal, also an ihren Wurzeln, erfassen. Einerseits haben wir Menschen als emotionale Blobs durch unsere Emotionen klare Markierungen dafür, was uns wichtig ist und wie wir leben wollen. Doch dabei setzen wir, auch stimuliert durch kulturelle und politische Anreize, hin und wieder auf die falschen Geschichten. Geschichten, die uns eine Normalität suggerieren, deren Haltbarkeitsdatum längst überschritten ist. Oder die sich gar als Mogelpackung entlarven lässt, da sie niemals als Normalität taugte, weil sie lediglich die kurzfristig orientierten Bedürfnisse einiger weniger Menschen befriedigen kann. Vielleicht zeigt uns all das auch, dass wir einige Entscheidungen überdenken müssen, wenn wir den zivilisatorischen Prozess unserer Spezies fortsetzen wollen. Diesen notwendigen Prozess können wir unterstützen, indem wir uns öfter nicht nur fragen, wer da eigentlich gerade entscheidet, sondern auch hinterfragen, ob wir generell den richtigen Menschen und Organisationen Macht und Verantwortung zusprechen. Denn letztendlich müssen die richtigen Entscheidungen für eine Fortsetzung der Erfolgsgeschichte Menschheit getroffen werden. Um das zu tun, können wir aufbauend auf den Gedanken zu ehrlichen Antworten auf die Frage, was wir normal finden, einen Schritt weitergehen, um genauso ehrlich zu fragen, was bedeutet es eigentlich, es geschafft zu haben? Wie definieren wir Erfolg? Und wem geben wir die Macht und Verantwortung, über uns und unsere Zukunft zu bestimmen, zu entscheiden?